Schön, dass es euch gibt. Schön, dass ihr gekommen seid. Ich hoffe, ihr seid nicht gekommen, um euch zu langweilen heute Morgen. Sonst müsst ihr raus. Dort, wo Gott ist, ist Leben. Dort, wo Gott ist, ist Freude. Dort ist Frieden. Und wenn wir uns in der Kirche langweilen müssen, dann machen wir was falsch. Dann haben wir was nicht verstanden. Ihr seid mir immer noch zu ruhig. Aber das kommt schon noch. Ich komme gerade von Italien und ja, vielleicht versteht ihr mich, oder? Super seid ihr hier. Wir haben ein spannendes Thema begonnen mit uns, als Gemeinde. Lass dich inspirieren von Nehemia, dem Erweckungsmann. Wow. Habt ihr das Buch schon mal gelesen? Dann solltet ihr es nochmals lesen. Es birgt so viele Schätze. Wir machen keine Versauslegung, sondern wir betrachten die Prinzipien von diesem Buch, von diesem Mann, der das Unmögliche möglich gemacht hat. Eigentlich nicht er hat es möglich gemacht, sondern Gott durch ihn. Was war so schwierig an der Zeit Nehemias? Was so schwierig war, war, dass der babylonische König mit seinen Truppen im Jahre 587 vor Christus den jüdischen Tempel in ihrer Hauptstadt Jerusalem zerstört hat, die Stadtmauer niedergerissen hat. Und er hat das Volk Gottes, das erwählte Volk Gottes, in die Verbannung, ins Exil geführt, nach Babylon. Der Feind ist gekommen, hat das Volk Gottes rausgekickt. Wieso? Weil sie Gott nicht mehr gehorcht hatten. Hat sie in die Verbannung geführt, das Land eingenommen, der Tempel zerstört und die Stadtmauer kaputt gemacht. 70 Jahre höchster Stress für diejenigen, die das Glück gehabt hatten, die ganze Geschichte zu überleben. Während dieser 70-jährigen Gefangenschaft hat dann die Weltherrschaft von den Babyloniern zu den Persern gewechselt. Und die haben eine andere Politik verfolgt. Die haben die zerstreuten Völker wieder in ihre Heimatländer zurückkehren lassen. Sie sind nach Hause gekommen nach 70 Jahren. Und wer wohnte jetzt dort? Alles zerstört. Fremde Leute dort. Hatten die Freude an ihnen? Denkst du, Mama mia. Und die Juden waren ja immer so ein bisschen sowieso speziell. Das hat sofort politischen Tratsch gegeben. Religiöse Konflikte ohne Ende. Und die schlimmen Umstände des heimgekehrten Volkes werden so beschrieben. Die Menschen in der Provinz Juda, die in der Verschleppung entgangen sind, leben in großer Not und Schande, in Unglück, in Schmach. Die Stadtmauer Jerusalems liegt in Trümmern. Die Tore sind durch Feuer zerstört. Keine Mauer, keine Tore. Das heißt, das Volk, das sich versuchte, dort anzusiedeln, das war ohne Schutz. Die zerstörten Mauer, das war ein Kennzeichen von Armut, von Knechtschaft, von Verachtung, von Misere. Die Tore waren niedergebrannt, was so viel heißt, dass der Feind freien Raum hatte, in die Stadt einzudringen, sie zu kontrollieren und sein Unwesen zu treiben. Wie groß war diese Stadtmauer, die da eingerissen worden war? Da gibt es verschiedene Theorien, aber es war auf jeden Fall eine dicke, hohe Mauer von circa 2,5 bis 3,5 Kilometer. Dick und hoch. Schutt und Asche. Und dann lag da also diese tonnenweise Schutt herum. Die Heimkehrenden fanden diesen Schutt, was so gewichtig aufgezeigt hatte. Die Lage, die kann man nicht mehr retten, man kann da nicht mehr leben. Die Situation ist hoffnungslos, es gibt keinen Ausweg. Und trotzdem ist es dann Nehemia in genau diesen Situationen gelungen, in einer spektakulären Aktion von nur 52 Tagen die zerstörte gigantische Stadtmauer wieder vollkommen aufzurichten. Das absolut Unmögliche ist möglich geworden. sodass das Volk Gottes wieder unbesorgt leben konnte. Es konnte wieder in Frieden aufatmen und weiterleben, in die Stadt einziehen. Und jetzt studieren wir eben dieses Buch. Und wir sehen, dass Nehemiah und seine Leute nicht einfach Glück gehabt hatten, sondern sie haben sich so verhalten, dass Gott in ihr Leben und ihre Umstände hineinkommen konnte und das Wunder der Wunder tun konnte. Und um das geht es. Und deswegen studieren wir diese Prinzipien von diesem Nehemiah. Und wenn wir diese Schlüsselprinzipien lernen, kann ich dir sagen, dann kann Gott auch aus deinem Leben, aus deinen schwierigen Umständen, aus deinen auswegslosen Situationen das Unmögliche tun. Tina hat euch das letzte Mal bereits schon das erste Prinzip nahegebracht. Nehemiah war ein Mann, der beten konnte, der es begriffen hatte, dass er mit dem Gott eine lebendige Beziehung haben kann. Eine Freundschaftsbeziehung mit dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und er wusste, wenn er mit diesem Gott in Beziehung kommt im Gebet, dann werden im Himmel Weichen gestellt. Herr, lehre uns beten, haben die Jünger zu Jesus gesagt, und das möchten auch wir. Heute steigen wir in eine Miniserie ein vom zweiten Prinzip, das wir von Nehemiah lernen können. Nehemiah war ein Mann, der seinen Gott kannte. Ja, wieso müssen wir unseren Gott kennen? Der Daniel hat das uns so wunderbar beschrieben. Der Daniel beschreibt im 11. Kapitel eine unglaublich schwierige Verfolgungssituation von seinem Volk. Dann kommt ein kurzer Einschub. Aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. Wer wird stark werden im Leben? Derjenige, der seinen Gott kennt. Und ich sage euch, Nehemiah kannte seinen Gott. Und deswegen konnte er so stark sein. Ja, behaupte ich jetzt nur, dass Nehemiah seinen Gott kannte? Ich gebe euch eine Beweisführung in ein paar Minuten. Ich weiß, dass Nehemiah seinen Gott kannte, weil er ihn mit seinen eigenen Worten beschrieben hatte. Zum Beispiel Nehemiah 1,4, er spricht vom Gott des Himmels, nicht von seinem Mikrogott, von Gott des Himmels und der Erde. Er spricht Nehemiah 8,6 vom Gott, der groß ist und der furchtgebietend ist. Er spricht in diesen Versen von einem Gott, der seinen Bund hält mit seinem Volk. Ein Gott, der mit Menschen einen Bund schließt. Er spricht von seinem Gott, mein Gott. Mein Gott wird es mir gelingen lassen. Wow. Nicht der Gott vom Nachbar. Er spricht von unserem Gott. Er spricht vom Gott, den Abraham auserwählt hatte. Er spricht von einem Gott, der mit den Menschen Geschichte schreibt. Und ich weiß, dass Gott Nehemiah seinen Gott kannte, weil er ihn beschrieben hat, zum Beispiel mit vielen Adjektiven. Er hat gesagt, Gott ist herrlich, Gott ist gut, Gott ist freundlich, Gott ist langmütig, Gott ist gnädig, Gott ist weise, Gott ist mächtig, Gott ist gerecht, Gott ist der einzige Gott, Gott ist der Schöpfer, der auch sein Volk versorgt. Sehen wir? Er kannte seinen Gott und wurde daraus stark. Ich glaube, dass Nehemiah Gott kannte, weil er in einer gewaltigen Gottesfurcht erlebte. Das ist sehr eindrücklich. Da gehen wir vielleicht ein anderes Mal drauf ein. Ich glaube, Nehemiah kannte seinen Gott, weil sein ganzes Handeln, sein Glauben an einen großen, realen Gott offenbar. Er wusste, dass sein Gott etwas taugt. Auch in dieser schwierigen Situation. Oh, Halleluja. Ihr könnt froh sein, dass meine Stimme nicht lauter ist heute Morgen. Er glaubte an einen großen Gott, weil er die Bibel kannte, das Alte Testament, das so viel über Gottes Charakter beschrieben hatte. Nach heute Nach vielen Jahrzehnten von Bibelstudium habe ich einen blauen Farbstift und unterstreiche alles, was mir begegnet, was mir den Charakter Gottes beschreibt. Wow! Und ich glaube, dass Nehemia Gott seinen Gott kannte, weil er als Jude bestimmt auch die Namen Gottes kannte, die Gott sich selber gegeben hatte, um seinen Charakter zu beschreiben. Wir geben unseren Kindern einen Namen, der uns vielleicht gefällt, oder? Aber Gott hat sich selber Namen gegeben, die ihn beschreiben. Und wehe, wir schnallen das nicht. Und wehe, wir lassen diese Wahrheiten nicht in unser Herz hinein. Und deswegen werden wir in den nächsten Gottesdiensten eine kleine Serie machen über diese interessanten Namen, die sich Gott selber gegeben hat. Und wieso machen wir das? Wir machen das, weil das Volk, das seinen Gott kennt, sich stark erweisen wird. Und ich sage dir, wir leben in schwierigen Zeiten. Und es wird noch viel schwieriger werden. Aber wenn du deinen Gott kennst, geht es dir gut. Halleluja. Und heute Morgen möchte ich diese Serie von diesen Namen Gottes etwas beginnen, indem ich den hebräischen Namen El Shaddai mit euch teilen werde, ein bisschen darüber sprechen werde. El Shaddai, habt ihr schon mal diesen Namen Gottes gehört? Leider hat die deutsche und die europäischen Übersetzungen diesen Namen verschluckt und ich werde euch das ein bisschen erklären, wie das geht. Wenn du die Bedeutung irgendeines biblischen Begriffs herausfinden möchtest, musst du in der Bibel immer schauen, wo dieser Begriff zuerst vorkommt. Und Gott stellte sich dem Abraham das erste Mal als El Shaddai vor. Kennt ihr den Abri? Den Abraham? Kennt ihr den? Ich führe euch kurz ein. Gott hat dem Abraham einen Auftrag gegeben. Geh aus deinem Volk und aus deiner Verwandtschaft und aus deinem Haus, deines Vaters, ins Wallis. Nein, da steht. Ja, wer weiß. In das Land, das ich dir zeigen werde. Stell dir mal vor, du wachst auf am Morgen und Gott sagt dir, geh mal, ich führe dich dorthin. Was hättest du gesagt? Ich muss noch packen, sagt Sandro. Ich hätte gesagt, was ist das für eine Stimme? Satan, geh hinter mir. Der Abraham, der ist gegangen. Ich denke, er hat seinen Koffer noch gepackt. Aber er ist gegangen. Das ist ein Wahnsinnstyp gewesen, oder? Und es war gar nicht mehr der Jüngste, er war nämlich schon 75. Das ist noch jung, oder? Alles, was unter 90 ist, ist ja noch so jung, oder? Ja. Okay. Gleichzeitig mit dem Auszug ist eine große Verheißung gekommen an Abraham. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will dich zu einer großen Nation machen. Okay, ich weiß nicht, wer von uns da jetzt da in Begeisterung ausbrechen würde. Aber der Abraham und seine Frau hatten ein Riesenproblem. Die hatten keine Kinder. Und der Abraham war auch noch jung, der war auch noch nicht 90. Aber immerhin 75 war er. Was hat Abraham gemacht? Als Gott ihm gesagt hat, du wirst zu einem riesigen Volk werden. Er hat ein Fest gemacht. Freibier für die ganze Mannschaft. So viel sie wollten. Gott macht mich zu einem großen Volk. Halleluja, wunderbar, Halleluja. Das muss super sein. Diesen Video werden wir dann ansehen im Himmel, oder? 75 Jahre war der Abri alt, oder? Ja, das ist ja schön, so ein Fest zu feiern, oder? Aber wenn Gott dir einen Auftrag gibt, dann läuft nicht immer alles nur so rund. Das habe ich auch schon festgestellt. Da gab es Probleme auf diesem Weg des Gehorsams. Der ist gegangen, aber dann gab es Probleme. Du kommst in ein verheißenes Land. Und wer wohnte dort? Die Kanaaniter. Und was waren die? Mamma mia, ein gefürchtetes Kriegsvolk. Mamma mia. Dann kam eine Hungersnot. Ja Gott, du hast mich doch geschickt und jetzt muss ich noch hungern. Der Pharao hat die Frau von Abraham für sich genommen. Ich möchte nicht sagen, geklaut. Ja, der Abraham hat, oder der besser gesagt, ja, der hat ein bisschen, schon ein versagt, oder? Also meine Frau hätte keine Freude daran gehabt, oder? Wenn ich da einfach sie gegeben hätte. Okay. Dann gab es noch Streit. Stell dir mal vor, Gott schickt dich dahin und du wirst gesegnet und ein Volk werden. Und es gibt Streit in deiner Familie. Mama mia. Und dann hat es noch ein Problem gegeben. Und das war das Allergrößte. Du wirst ein großes Volk werden. Halleluja, Bierfest, 75 Jahre. Aber die biologische Uhr des Abrahams ist vorwärts gegangen, die hat getickt. 86 Jahre war der Abraham und vielleicht nicht mehr so hoch erhaben zum Himmel, zu den Sternen, sondern vielleicht schon etwas gebückt, oder? Ich habe euch die Glaubenskurve des Abrahams in diesen 11 Jahren einmal aufgezeigt. Begonnen bei 100%. Dann vielleicht noch ein bisschen Höhenflug, aber dann langsam eine gewisse Ernüchterung, oder? Aber Abraham war auch ein Mann der Tat und hat gesagt, hilf dir selbst, so hilft dir Gott, oder? Hat die Magd Lea genommen von Sarah und so ist der Ismael geboren. Das war nicht Gottes Weg. Und Gott hat da vergeben. Gott vergibt jede unsere Schuld. Aber manchmal müssen wir die Konsequenzen tragen. Und die Konsequenzen sehen wir heute, auch wenn du heute die Zeitungen durchschaust. Okay. Die biologische Uhr von Abraham ist weiter getickt. Bis er 99 Jahre alt war. 24 Jahre hat Gott sich nicht an sein Wort gehalten. Mittlerweile ist der Ismael herangewachsen. Ist ein Teenager geworden. 13 Jahre mitten in der Pubertät. Ich weiß nicht, ob ihr euch das schon mal überlegt hattet. Der hat ein Riesenproblem. Stell dir vor, da ist der Dorfplatz. Da kommt dieser pubertierende Teenager mit seinem Vater. Oh Schreck. Und er muss allen erzählen, nee, der alte Mann da neben mir ist nicht der Opa, sondern mein Vater. 99 Jahre. Und der ist mal im vollen Blut. Habt ihr denn also die Umgebung etwas verstanden? 80 Jahre war dann die hübsche Sarah, Abraham 99 Jahre. Und hätte er in unserer Zeit gelebt, hätte er sich schon längst angemeldet im Altersheim Wüstenzelt. Bestimmt! Und in diese Situation hinein kommt Gott mit seinem Wort. Und er sagt zu Abraham erneut, als Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach, ich bin Gott der Allmächtige, oder im hebräischen Grundtext, ich bin El Shaddai, diene mir treu und lebe so, wie es mir gefällt. Ich will einen Bund mit dir schließen, von dir soll ein mächtiges Volk abstammen. Daraufhin warf Abraham sich zu Boden. Da sprach Gott zu ihm, dies ist mein Bund mit dir. Ich will dich zum Vater vieler Völker machen. Du sollst nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham, denn ich werde dich zum Vater vieler Völker machen. Was hat Gott gesagt? Ich bin El Shaddai. Jetzt ist die Frage, wie übersetzen wir dieses Wort? Und das ist gar nicht so einfach. Und da gehen die Meinungen etwas auseinander. Und die Theologen sagen Folgendes zur Bedeutung des Wortes. Erstens spricht El Shaddai vom allmächtigen Gott, was zum Beispiel in unseren deutschen Übersetzungen oft übernommen worden ist. El Shaddai spricht von der Quelle des Segens, was durchaus natürlich stimmt. Gott ist die Quelle allen Segens. Er spricht vom Mächtigsten und er spricht von einem Berg. Der Wortscham Shaddai kann auch abgeleitet werden von der Brust der Frau. Und was ist die Brust der Frau für ein Säugling? Nahrung, Schutz, Geborgenheit, Trost. Die Welt kann drunter und drüber gehen. Wenn das Baby die Brust seiner Mutter sieht, dann ist es zufrieden. Aber die traditionelle Analyse dieses Wortes El Shaddai bedeutet nach wie vor: Der Gott, der mehr als genug ist. Versetzt in den Kontext. Nach 99 Jahren, nach 24 Jahren von der ausstehenden Verheißungen, sagt Gott dem Abraham: Ich bin Gott, der Allmächtige. Abraham, höre gut zu, ich bin für dich und deine Situation El Shaddai. Ich bin für deine Situation der Gott, der mehr als genug ist. Wow. Und Gott möchte auch dir sagen, ich bin dein El Shaddai. Ich bin der Gott, der auch für deine Situation mehr als genug. Soweit zur Erklärung dieses Wortes. Gott der Allmächtige offenbarte sich Abraham als der Kraftvolle, als derjenige, der fähig war, das zu erreichen, was er verheißen und sich vorgenommen hatte. Auch egal, ob jetzt Abraham 99 Jahre alt war. El Shaddai. Und Gott hatte diesen, das Volk Israel hatte diesen El Shaddai, diesen Gott, der mehr als genug ist, immer wieder erlebt. Und erfahren, da gab es eine Hungersnot. Das Volk ist fast verhungert. Und was macht Gott? Durch einen komplizierten Weg schickt er Josef nach Ägypten. Mama mia, der musste auch unten durch, oder? Und so wurde sein Volk gerettet. So wurden tausende Menschen des Nahen Ostens gerettet durch diese Hungersnot. Israel ist dann stecken geblieben, hunderte von Jahren lang in Ägypten. Sie waren gefangen. Sie waren schachmatt, sie hatten keinen Stich. Aber der Gott, der mehr als genug ist, der El Shaddai ist, hat ihnen einen Retter geschenkt. Den Moses, ein cooles Bild, oder? Yes. Und hör zu, Israel musste vom ersten Moment an lernen, als sie Mose trafen, bis sie ins verheißene Land kamen und auch dort, dass ihre einzige Hoffnung allein El Shaddai war, der Gott, der mehr als genug ist. Habt ihr es verstanden? Gott hat sie nicht einfach herausgeführt aus Ägypten, aus der Knechtschaft und zack, waren alle Probleme weg. Das Volk Gottes sollte es vielmehr lernen, nach so langer Gefangenschaft, nach eigener Lebensweise in der Knechtschaft, auf Gott zu vertrauen, der für sie mehr als genug sein wollte. Schmeckt ihr den Töff? Schmeckt ihr das Motorrad? Nein, ich verstehe, was ich meine, oder? Deswegen kamen die Schwierigkeiten. Sie waren blockiert am Meer, um Himmels willen. Das Meer vor ihnen, der Feind hinter ihnen. Und was macht der El Shaddai? Er öffnet ihnen einen Weg, den es noch nie gegeben hat. Aber darin ist Gott ein Spezialist. Wege zu öffnen, die es noch gar nicht gibt. Das möchte er für dich und in deinem Leben machen. Hast du dir schon mal überlegt, was es bedeutet, dass Israel 40 Jahre lang in der Wüste war? Das waren 600.000 Männer, sagt uns die Bibel. Wenn wir mal ein bisschen tief rechnen, ich denke, die hatten mehr Kinder als wir heute, oder? Aber das war ein Volk mit 3 bis 5 Millionen und die waren doch 40 Stunden in der Wüste, oder? Oh, jemand ist noch nicht eingeschlafen. Jawohl, 40 Jahre. Geh einmal zu einem Survival, zu einem Survival-Unternehmen und sag, hör mal, wir machen einen Wüstentrip. Ihr versorgt alles, ihr schaut fürs Essen, ihr schaut für die Fahrzeuge, für den Rest ist okay. Ja, wie viele Leute sind es dann? Ja, nicht so viel, nur 3 bis 5 Millionen. Das wäre ein guter Auftrag. Die würden alle absagen, ich sag's dir. Okay, ich habe mal gerechnet. Wie viel Nahrung und Wasser es braucht für 3 bis 5 Millionen Personen? Okay, hier ist mein Ergebnis. Die Bibel sagt uns, jeder von ihnen hat einen Krug Manna bekommen, das ist ein Hohlmaß von etwa 2 Litern. Das ist eine gute Ration. Sie haben Wasser gebraucht. In der Wüste braucht es viel Wasser. Ich, knausrig wie ich bin in meiner Rechnung, habe ihnen nur 2 Liter gegeben. Mit 2 Liter verdurstest du in der Wüste, oder? Aber nur, dass ihr seht, dass ich nicht übertreibe, oder? Immerhin 2 Liter. Ist jetzt schon ein bisschen gar knausrig. Und mit dem Fleisch, man soll ja nicht so viel Fleisch essen, oder? 1/10 Gomer Wachteln, das ist auch wirklich eine Notration, oder? Aber eben, es wäre auch für Max nichts, oder? Jawohl, für dich würde ich eine andere Rechnung machen. Gut, okay. Also ihr seht, ich bin mit meiner Rechnung wirklich sehr knausrig, okay? Aber rechne das mal zusammen. Das gibt 12.600 Kubikmeter Nahrungsvolumen, das das Volk täglich brauchte. Wisst ihr, wie viel das ist? Ich versuche euch das darzustellen. Ich habe einen Kollegen gehabt aus St. Margrethen, der Figi, der hat bei der Bahn gearbeitet und hat mir gesagt, wie groß diese Bahnwagen sind. Um 12.600 Kubikmeter Nahrungsmittel rein volumenmäßig transportieren zu können, wären 208 Zweiachsen Eisenbahnwagen der SBB nötig. Standardmaß 9 Meter Länge, 2,8 Meter Breite, 2,4 Meter Höhe. 208! Wie oft? Jeden Tag! Wie lange? 40 Jahre. Okay, um euch eine Idee zu geben. Vor dem Sabbat gibt es eine Länge von 3,7 Kilometer. Okay. Wow. Ob das Volk Israel nun Wasser brauchte, ob es Nahrung brauchte, ob es Gesundheit brauchte, Gott erwies sich an jedem dieser Tage während 40 Jahren aus der El Shaddai, als der Gott, der mehr als genug ist. Sie taten gut, diesen Gott mit sich zu haben, oder? Wow. Gott bekommt nicht so schnell Panik wie mir, oder? Da fehlen uns 100 Franken für die Miete oder weiß nicht was. Und wir haben schon Hyperventilieren, oder? Gott ist da ziemlich entspannt. Er ist der große El Shaddai. Ob es nun ein David war, ob es nun ein Jonathan war, ob es eine Ria war vor diesen riesigen Heeren von Baalspriestern, ob es die Freunde von Daniel waren, sie alle haben sich auf den gestützt, der zu ihnen gesagt hat, ich bin der Gott, der mehr als genug ist. Denn ohne den El Shaddai hätten sie das nicht gemacht. Und auch Jesus hatte sich im Neuen Testament immer wieder als der Allgenügsame, als der große El Shaddai erwiesen. Ob wir nun diese Heilung dieser 10 Aussätzigen nehmen, ob wir die Auferstehung des Lazarus nehmen, das war immer wieder eine Offenbarung von dem El Shaddai, von dem Gott, der mehr als genug ist. Und auch ich weiß, was schwere Zeiten. Und ich weiß auch, was es heißt, dass man manchmal als Christ ganz unten durch muss. Ich weiß, was es heißt, wenn eine Frau mit dem Helikopter in den Spital geflogen wird und die Überlebenshoffnung sehr gering ist. Und da gibt es viele offene Fragen, wieso auch Christen manchmal schwere Zeiten durchmachen müssen. Aber ich möchte dir heute Morgen doch zurufen, es gibt keine Not, in der wir verbleiben sollen. Der Psalmist sagt im Psalm 34, 18, als jene schrien, hörte der Herr und rettete sie aus aller ihrer Not. Der Gerechte, er muss viel leiden, wieso können wir nicht philosophieren heute Morgen, aber der Herr rettet ihn aus allem. Gott möchte in deinem Leben, Gott möchte auch in deinen schweren Umständen sich als El Shaddai erweisen. Ob es ein Josef war, ein Abraham, ein Mose, ein David, ein Daniel, ein Elia, ein Elisa. Sie alle hatten Nöte, größere Nöte als mir. Aber keiner von ihnen ist in der Not stecken geblieben. Ich komme zum Schluss. Manchmal erscheinen die Herausforderungen in unserem Leben unbezwingbar. Dieser arme Kerl mit den roten Hosen, oder? Manchmal sind die Umstände in unserem Leben übermächtig. Manchmal sind sie unbezwingbar. Und Gott sagt dir in deiner Situation, wo du anstehst, höre Peter, höre Max, höre Olga. Ich bin auch für dich der El Shaddai, der Gott, der mehr als genug ist, der größer ist als deine Schwierigkeit, der größer ist als deine Not. Aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich als stark erweisen. Spürt ihr, wie wichtig es ist, dass wir uns mit diesem Namen Gottes beschäftigen, dass wir uns mit dem Charakter Gottes beschäftigen. Gott ist der große El Shaddai. Der Prophet Jeremia hat im 32. Kapitel Folgendes gesagt: Siehe, ich, der Herr, bin ein Gott allen Fleisches. Sollte mir etwas zu wunderbar sein? Und er fragt dich, gibt es etwas, was zu schwierig ist für dich heute Morgen? 1. Mose 18, 14 sagt, sollte mir eine Sache zu wunderbar sein? Ich möchte mit einem kleinen Zeugnis abschließen. Als wir nach Italien gezogen sind, war ich am Italienisch lernen. Ich habe meine Predigten geschrieben, und ich bin zu Samuele gegangen und der Samuele hat mir meine so italienisch-ähnlichen Predigen übersetzt ins Italienische. Ein sensationeller Bruder in Christus. Ein treuer Arbeiter, der Fiat. In Turin ist die Fiat, oder? Kennt ihr die Fiat? Der Samuele war ein gläubiger Christ, der seinem Gott vertraut hatte, ist mit seinem alten Auto, was war es für eins? Ein Fiat, an die Arbeit gefahren, in die Fiat-Werke. Und er kommt nach der Arbeit ermüdet, will nach Hause fahren. Und wie es manchmal ist in Italien, da ist der Parkplatz, aber das Auto ist nicht mehr da. Das Auto fehlt. Was hat Samuele gemacht? Er ist zur Polizei gegangen. Hat gesagt, sie haben mein Auto gestohlen. Ja, was ist das für ein Auto? Ein Fiat. Turin ist eine Millionenstadt. Nicht ein kleines Nest. Such einmal ein gestohlenes Auto in Turin. Such einmal einen gestohlenen Fiat in Turin. Ist das möglich? Die Polizisten schreiben das auf, oder? Aber das nützt eh nichts, oder? Das ist nur für die Versicherung. Der Samuel geht in die Gemeinde, in die Gebetsversammlung. Er sagt, sie haben mein Auto gestohlen. Beten wir. Und wisst ihr, in Italien ist das große Problem, die klauen dir ein Auto und fahren irgendwie in ein Schaufenster hinein und rauben das Zeug auf. Viele Missbräuche, viele tätige Dinge geschehen mit Autos. Und er hat gesagt, Gott, lass es nicht zu, dass mein Fahrzeug noch zu einem Schadensobjekt wird. Stopp diese Bande! Nach kurzer Zeit bekommt Samuel ein Telefon. Von wem? Von jemandem aus der Gemeinde. Samuel! Komm zu mir nach Hause. Wieso? Weil dein Auto vor meinem Haus steht. Samuel gesagt, ich habe es sonst schon schwer. musst mich nicht auf den Arm nehmen. Mal dein Auto mit dieser komischen Farbe, so eines hast nur du. Das steht vor meiner Haustür. Der Samuel ist gegangen. Was steht vor der Haustür seines Freundes? Sein Auto. Wie ist das möglich? Okay. Wisst ihr, was geschehen ist? Könnt ihr euch das vorstellen? Diese Autodiebe, die sind ziemlich gefitzt in Italien, haben das Auto gestohlen, durch Turin gefahren, sind auf eine Kreuzung gekommen. Batsch, der Auspuff fliegt weg. Mit einem gestohlenen Auto ohne Auspuff kommst du keinen Meter weit, oder? Sie haben das Auto stehen gelassen. Ein Beispiel einer unmöglichen Situation. Aber unser Gott hat sich den Namen gegeben, El Shaddai. Und er sagt dir, ich bin der Gott, der mehr als genug ist auch für deine Situation. Jesus, ich möchte dir danken von ganzem Herzen, dass du uns kennst, dass du auch weißt, wo wir anstehen in unserem Leben. Dass du weißt, Jesus, wo es wir schwer haben irgendwie, wo wir nicht weiterkommen. Und ich danke dir für dein Wort heute Morgen, das ausgegangen ist. Und dass Ermutigung bringt und dass du manchen und jedem von uns zusprichst, dass du der El Shaddai bist, der Gott, der mehr als genug ist. Und ich möchte dir danken, Jesus, dass wir dich kennenlernen dürfen immer mehr. Wir möchten verstehen, wer du bist. Wir möchten Erlebnisse mit dir machen. Wir möchten dir danken für dieses ermutigende Beispiel von diesem El Shaddai, von das du gegeben hast an diesem Abraham, der ohne Hoffnung war. Halleluja. Und ich möchte dir danken heute Morgen, dass Glauben aufwacht heute Morgen. Dass du durch die Reihen gehst und dass du Menschen ansprichst heute Morgen, die in einer schwierigen Situation stehen. Und ich danke dir, dass du Menschen heute Morgen heilst. Und dass du morgen, heute Morgen Menschen neue Hoffnung schenkst, ihr Vertrauen neu auf dich zu setzen, der du ihnen gesagt hast heute Morgen, dass du mehr als genug bist auch für ihre Situation. Ich spüre, wir stehen in der Gegenwart Gottes. Und Gott möchte Menschen heute Morgen wirklich berühren. Und Gott möchte Menschen heute Morgen wirklich neue Hoffnung schenken. Und ich spüre ein ganz spezielles Drängen Gottes heute Morgen zu Menschen, die einmal aus irgendeinem Grund, auf irgendeinem Gebiet zu einem Opfer geworden sind. Was immer das für ein Opfer ist, kann ich nicht sagen, ob das Mobbing ist, ob das noch schlimmer ist, irgendwas. Aber Gott möchte dir heute Morgen sagen, du hast nicht die Berufung, Opfer zu bleiben. Gott sagt dir heute Morgen, ich bin der El Shaddai, der Gott, der mehr als genug ist, dich auch aus dieser Opferrolle herauszulösen, dich wieder auf einen festen Felsengrund zu stellen. Es gibt Leute, die haben sich gewöhnt an Situationen, aus schwierigen Umständen, aus Wunden, sei das, was weiß ich was, aus Scheidungen, aus Krankheitssituationen. Gott sagt dir heute Morgen, aber ich bin der El Shaddai. Ich bin der Gott, der mehr als genug ist. Setze dein Vertrauen ganz neu auf diesen Gott, der ganz mächtig unter uns wirkt. Diesen Charakterzug Gottes, den Jesus bestätigt hatte. Er ist der Allmächtige. Er ist dieser El Shaddai. Fasse Hoffnung, mein Kind. Gib nicht auf. Du bist nicht allein. Gott ist mit dir. Er möchte dich auch in eine Gemeinde stellen, wo du Hilfe empfängst, Liebe, Annahme vergeben, wo du in einem Umfeld groß werden kannst oder leben kannst, wo Menschen glauben an die Hilfe dieses allmächtigen Gottes. Halleluja. Höre, ich bin für dich und deine Situation El Shaddai, der Gott, der mehr als genug ist. Wir möchten jetzt noch eine kurze Zeit haben, wo wir ein paar Lieder singen, wo wir in der Gegenwart stehen, dieses allmächtigen, wunderbaren, herrlichen, unaussprechbar gewaltigen El Shaddai. Und währenddem wir einfach im Lobpreis vor ihm stehen, möchten wir hier einfach Platz machen. Dass Menschen, die heute Morgen sagen möchten, ich möchte das festmachen, ich möchte für mich beten lassen, ich möchte mein Vertrauen neu auf diesen El Shaddai setzen, komm doch nach vorne. Und Peter wird da sein, Laura wird da sein und Max wird da sein. Es werden Leute mit euch einfach beten und nützt doch diese Gelegenheit. Darf ich das Lobpreisteam bitten? Halleluja.